Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende.
Ja, liebes Publikum, bei den ganzen Zellinnovationen aus China, da haben wir uns in diesem Podcast sträflicherweise um ein Thema gedrückt. Wir fragen uns nämlich, ja, wie diese Zellen eigentlich auch in die Batteriepacks gelangen, wo sehr viel auf Kühlung, Elektronik und Zellzwischenlagen geachtet werden muss. Also das Thema für heute, was muss man bei der Sicherheit von Zellen in Lithium-Ionen-Batterien alles beachten?
Und dazu begrüßen wir einen ganz tollen Gast im virtuellen Studio, den wir schon sehr, sehr lange kennen, seit Jahren, und zwar Dr. Peter Kritzer. Herzlich willkommen.
Danke, Daniel. Danke, Patrick. Ich freue mich, dass ich hier bei euch dabei sein kann. Ich höre euren Podcast schon seit etlichen Dutzenden von Folgen und ich finde es klasse, dass es so einen Podcast gibt bei uns in Deutschland. Ich hoffe, dass er noch wesentlich länger weitermachen dürft und weil das Thema einfach klasse ist, das in die Öffentlichkeit reinzubringen.
Ja, vielen Dank, Peter. Das freut uns natürlich besonders auch von so einem Experten wie von dir, solche Worte zu hören. Ich stelle dich noch mal ganz kurz vor für die Zuschauer. Du bist Principal Expert Batteries, E-Mobility and Innovation bei Freudenberg Sealing Technologies.
Ja, liebes Publikum, wenn wir hier im Podcast um eine neue innovative Zellchemie sprechen, dann geht es meistens um den Pluspol, also die Kathode von Lithium-Ionen-Batterien. Peter, warum ist denn das eigentlich so? Warum steht die Kathode da immer im Vordergrund?
Meine Theorie dazu ist, weil es auf der Anodenseite seit Jahren eben wenig Weiterentwicklung gab. Da war der Graphit gesetzt. Graphit ist ein gut funktionierendes Anodenmaterial und die Innovationen wurden über Jahre hinweg auf der Kathode gemacht. Auf der Kathode gibt es zwei Gruppen von Materialien, einmal oxidische Materialien, also das typische Nickel, Kobalt, Mangan, NCM, das und auf der einen Seite und auf der anderen Seite phosphatbasierte Materialien wie das typische LFP, Lithium-Eisenphosphat. Und diese zwei Gruppen haben unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Vorteile, unterschiedliche Nachteile und dementsprechend werden sie auch in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt.
Ja, du hast es gerade schon ein paar angesprochen, ein paar Zellchemien auf der Kathodenseite bei den derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien. Was gibt's denn da noch außer NMC und LFP, die du schon angesprochen hast? Und in welchen Anwendungen kommen die denn so derzeit zum Einsatz?
Die kathodischen Materialien auf Oxidbasis sind in der Regel, wie gesagt, Oxide von verschiedenen Übergangsmetallen, zum Beispiel Nickel, zum Beispiel Kobalt, zum Beispiel Mangan, in verschiedenen, ja, sagen wir mal, Zusammensetzung. Allen gemein denen ist, dass sie eine relativ hohe Zellspannung ermöglichen, also typischerweise diese 3,6 Volt. Allen denen ist gemein, dass sie vergleichsweise hohe Energiedichten haben, volumetrische Energiedichten. Und jetzt negativ, ihnen ist gemein, dass sie, wenn sie überhitzen, Sauerstoff freisetzen und dementsprechend ein Sicherheitsthema haben.
Kannst du da noch mal kurz für die oxidischen Kathodenchemien einen Überblick schaffen? Wo sind denn jetzt die LCO-Materialien und wo sind die NMC-Materialien verbaut heutzutage?
Also LCO-Materialien ist das typische Handy-Kathodenmaterial, weil es eben den Fokus auch auf Sicherheit setzt. Es ist ein reines kobaltbasiertes Material. Das heißt, als Metall in der Kathode kommt ausschließlich Kobalt vor, mit all seinen Nachteilen. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit spielt da eine extrem große Rolle. Die Kombination NMC, Nickel, Mangan, Kobalt als Gruppe kann man auch wieder jetzt aufteilen, dass man sagt, man erhöht zum Beispiel den Nickelanteil, was sehr, sehr positiv ist, die Energiedichte auf Kathodenseite zu erhöhen. Allerdings, je mehr man das Kobalt reduziert, desto höher ist auch die Anforderung an Sicherheit. Das heißt, je mehr Nickel in so einer NMC-basierten Kathode drin ist, desto höher ist die Herausforderung bezüglich der Sicherheit. Hinsichtlich Automobil sehen wir seit Jahren NMC als das klassische Material. Aber der Trend ist hier ganz klar in Richtung erhöhte Nickelanteil, weil der Fokus hier ist, erhöhe die Energiedichte. Gleichbedeutend für Automobilindustrie macht die Reichweite für so eine Batterie größer.
Du hast gerade schon die hohen Energiedichten angesprochen bei den oxidischen Kathoden. Kannst du uns mal Zahlen nennen, was die gravimetrische und volumetrische angeht?
Also die typische NMC-Materialien, ich will jetzt mich auf das Thema volumetrisch beschränken, weil das beim Auto eben das zentrale Thema ist. Ich habe einen Bauraum und in diesen Bauraum will ich möglichst viel Energie reinbekommen. Bei einer typischen klassischen NMC-Chemie, die wir derzeit am High-End-Bereich haben, sind wir irgendwo bei 700 Wattstunden pro Liter. Wenn ich jetzt LFP liege ich in der Regel circa 25% geringer, also eine geringere Energiedichte. Das liegt einfach daran, weil ich weniger Energie auf Kathodenseite speichern kann, aber auch, weil ich eine geringere Zellspannung habe. Eine LFP-Zelle hat eine Zellspannung von typischerweise 3,2 Volt versus 3,6 Volt bei einer NMC-Chemie. Und dementsprechend brauche ich dann erstmal mehr Zellen, um dieselbe 400 oder 800 Volt Batteriesystemspannung zu erzielen.
Ich höre da gerade raus, dass die volumetrische Energiedichte für dich deutlich wichtiger ist scheinbar, weil wir in diesem Podcast hier doch relativ häufig eher so über die gravimetrische Energiedichte sprechen, die auch sehr häufig angegeben wird so in der Öffentlichkeit bei verschiedenen Innovationen. Erklär das nochmal, warum ist das viel wichtiger, die volumetrische?
Ein Auto hat gewisse Abmessungen und in diese Abmessungen muss ich möglichst viel Energie reinbringen. Und die Abmessung des Autos, die kann ich nicht größer machen. Also ich kann das Auto nicht länger machen, nicht breiter machen, den Batterieplatz nicht höher machen. Das heißt, die Motivation beim Auto ist definitiv Energie pro Volumen. Bei einer Flugzeugbatterie oder bei einer Drohnenbatterie sieht es anders aus. Da kann ich ein bisschen mehr Platz in der Regel in einen Flugapparat reinbringen. Aber da ist natürlich das Gewicht ganz, ganz wichtig. Auto, Volumen, Flugzeugbatterie eher Richtung Gewicht. Und jetzt gibt's halt die ganzen Zwischenapplikationen. Welcher Parameter spielt denn in der speziellen Applikation die größere Rolle? Ganz, ganz wichtig hier aber ist zu sagen, dass es bei einem Batteriesystem nicht auf die Energiedichte pro in der Zelle oder gar in der Chemie ankommt, sondern eben im kompletten System. Das heißt, in einem Batteriesystem muss ich die elektrische Verschaltung noch reinbekommen, dann muss ich in der Regel das Thermomanagement noch unterbekommen und ich muss auch irgendwelche Sicherheitskanäle implementieren, wenn eine Zelle durchgeht, in eine Thermal Runaway geht, dass sich das Gas eben kontrolliert und in richtigen Wegen dann abblasen oder ableiten kann.
Jetzt hast du das Thema der heutigen Podcast-Episode sehr, sehr gut zusammengefasst. Jetzt wissen wir ja, dass die Europäer und die Amerikaner in der Vergangenheit sehr stark auf NMC gesetzt haben. In China, da kriegen wir jetzt ein paar Signale, dass da eigentlich ausschließlich nur noch auf LFP gesetzt wird. Was ist so deine Meinung? Wie geht's da weiter mit diesen High-Nickel-Kathodenmaterialien? Werden die auf absehbare Zeit vielleicht gar nicht mehr gefragt werden?
Die Signale aus China sind sehr, sehr deutlich. Also ich meine, das ist sehr, 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 sehr stark. In China ist LFP, also diese phosphatbasierten Kathodenmaterialien, sind der Trend. Es kommt natürlich, wenn man sich anschaut, wie entwickelt sich der Markt für automobile Lithiumbatterien kathodenseitig in der Vergangenheit. Wir sehen, dass der Anteil an oxidischen Kathoden abnimmt. Das heißt, wir hatten vor ein paar Jahren, waren es noch 70% oder 80% NMC und verwandte Kathodenmaterialien versus 20-30% LFP. Mittlerweile sind wir im Bereich 50-50%. In Zukunft wird sich das wahrscheinlich weiterhin zugunsten von LFP, diesen phosphatbasierten Materialien, verschieben. Allerdings, und das ist zu berücksichtigen, ist der Markt extrem stark wachsend. Das heißt, wenn ein Rückgang anteilsmäßig stattfindet, heißt es noch lange nicht, dass der komplette Markt für diese Kathodenchemien kleiner wird. Und auch bei einem rückgängigen Anteil kann es sein oder ist es so, dass der Gesamtmarkt sehr, sehr stark wächst. Also wir reden jetzt hier Wachstumsraten im Bereich auch der NMC und verwandten Materialien von sicherlich über 20-30% jährlich.
Jetzt kommt Werbung.
Daniel, lass uns über Wechselpilot sprechen. Du weißt, ich wechsle ja akribisch Jahr für Jahr meine Anbieter für Strom und Gas. Da fragst du immer, Patrick, warum machst du das eigentlich? Die Wahrheit ist, mir macht's ehrlich gesagt total viel Spaß, immer die günstigsten Spardeals abzugreifen. Das Einzige, was daran halt ein bisschen nervt, ist, dass man diese Kündigungstermine im Kopf behalten muss. Das nervt auch meine Frau, weil wenn ich das mal vergesse, dann kann es richtig teuer werden. Und genau dafür, da gibt's jetzt Wechselpilot.
Ja, Wechselpilot übernimmt diese jährlichen Wechsel und sucht pünktlich dann zum nächsten Vertragsjahr immer wieder die besten Strom- oder Gastarife für dich aus. Und so musst du dich dann um gar nichts mehr kümmern und sparst trotzdem noch.
Ich habe mal bei Wechselpilot über den Tarifrechner meine Ersparnis berechnet und da schlagen die dann für meinen Wohnort drei günstigere Tarife vor. Ich kann dazwischen dem Preissieger, der Expertenempfehlung und der Öko-Alternative auswählen. Wechselpilot wechselt dann ganz automatisch für mich zu diesem Anbieter und übernimmt die komplette Kommunikation mit den Versorgern. und dasselbe dann Jahr für Jahr, ohne dass ich dann damit noch irgendwelchen Stress habe.
Ich kann diese Tarife bei Wechselpilot dann ganz bequem selber auswählen, falls ich das will, oder mich automatisch in die Expertenempfehlung wechseln lassen. Wechselpilot erinnert mich dann immer vorab zum Ablauf des aktuellen Vertragsjahres. Und für alle Hörer, die jetzt fragen, naja, wie finanziert sich Wechselpilot eigentlich? Ganz einfach, 20% der Sparsumme, die geht als Servicegebühr an Wechselpilot. Und wenn Sie, liebes Publikum, jetzt auch wechseln möchten, dann können Sie sogar doppelt sparen. Mit dem Code GELADEN20 bekommen Sie bei Wechselpilot 20 Euro Cashback zu Ihrem ersten Wechsel dazu. Link wie immer in der Beschreibung.
Jetzt vernehmen wir aber aus den USA, dass man sich da auf eine andere Technologie, nämlich LMR, konzentrieren will. Da ist zum Beispiel GM, der große Automobilhersteller, die haben sich da sehr drauf konzentriert in letzter Zeit auf die Entwicklung, auch mit verschiedenen Partnern. Nimm uns da mal mit, was ist denn LMR?
NMC ist Nickel, Mangan, Kobalt. Jetzt nehme ich das Mangan, die zum Beispiel in der Chemie NMC 811 zu 10% vertreten ist, und zieht den Anteil von Mangan hoch und reduziert den Anteil an Nickel und Kobalt auf geringere oder deutlich geringere Werte, sodass ich dann Mangananteile von 50, 60 oder mehr Prozent habe. Was der große Vorteil ist, ist, Mangan ist von den drei Komponenten das günstigste Material. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, durch eine Erhöhung des Mangananteils die Kosten der Kathode und auch die Kosten der Zelle deutlich zu reduzieren. Und das ist genau der Fokus. Ich brauche eine Chemie, die eben kostengünstiger ist als gegenwärtige NMC-Chemien und die nicht so viel teurer ist als vielleicht LFP-Zellen, die die Systemkonkurrenz darstellen. Und positiv, ich habe immer noch deutlich mehr Energiedichte im Vergleich zu einer LFP-Zelle. Das heißt, vom Prinzip her, Pi mal Daumen, ich habe eine volumetrische Energiedichte, die vielleicht 10-15% geringer ist als von einer High-Nickel-NMC-Zelle, habe aber dann immer noch 10-15-20% höhere Energiedichte versus LFP.
Ja, super guter Überblick, Peter. Jetzt kommt es uns in diesem Podcast so ein bisschen so vor, LMR könnte jetzt auch eine Reaktion der Amerikaner sein, weil sie merken, naja, LFP aus China, da werden die Technologieexporte so ein bisschen beschränkt. Jetzt muss man händeringend nach einer neuen Zellchemie suchen, die ebenfalls deutlich preiswerter ist als die NMC-Technologie. Kann das sein, dass das eins zu eins mit dieser Entscheidung zusammenhängt?
Sicherlich spielt es einen sehr, sehr wesentlichen Teil. Neben der Erhältlichkeit der Chemie spielt natürlich auch das ganze Thema Patentschutz bzw. Freedom to Operate eine Riesenrolle. Die westliche Welt hat LFP-Chemie über Jahre hinweg, sagst du mal, vernachlässigt. Das heißt, da wurden extrem starke Entwicklungen gerade in China getrieben. Wenn wir jetzt hier anfangen wollten, eine eigene LFP-Chemie aufzubauen mit nicht-chinesischen Zellherstellern, wäre das ein Riesenthema. Und ich meine, die Strategie gerade auf dem US-Markt ist eine Zusammenarbeit vor allem mit koreanischen Batterieherstellern. Und hier sucht man natürlich die Möglichkeit, welche Chemie ist offen, ist frei und die kostenreduziert produziert werden kann. Und das ist dann halt LMR, also Lithium Manganese Rich Battery Systems.
Also dann mal ganz konkret auf Europa übertragen. Wäre das jetzt auch was, eine Strategie, die man hier in Europa fahren sollte aus deiner Sicht? Dass man, wenn man hier jetzt schon irgendwie anfängt, Zellfertigung zu betreiben, vielleicht sogar perspektivisch auch wirklich endlich mal die Gigafactories hier aufzubauen, dass man voll dann auf LMR geht?
Es ist auf jeden Fall eine Option, wobei auch hier wieder das Thema ist, die Kathodenchemie LMR ist jetzt zum Beispiel sehr, sehr stark von LG entwickelt. Das heißt, auch hier haben wir kein europäisches Know-how. Und jetzt ist die Frage, wie stellen wir uns in Zukunft in Europa generell auf? Das heißt, bauen wir mit chinesischen Firmen hier Fertigungen auf, mit koreanischen Firmen? Und so wie ich es sehe, beides findet statt und wird auch wahrscheinlich so weitergehen. Wie die Strategie aussieht für einen, ich sag mal, europäischen Newcomer, das wird spannend sein, weil es ist Zellforschung, die jetzt hier industrialisiert wird. Und sicherlich gibt es da Möglichkeiten, auch für europäische Hersteller. Welche das sein werden, weiß ich nicht.
Dann gucken wir doch auch bei LFP nochmal ganz genau hin. Wir wissen, die meisten LFP-Batteriezellen, die kommen aus China. Kannst du uns da auch nochmal ganz kurz ins Bild setzen, Peter? Wie sieht's denn aus mit diesen LMFP-Batterien? Also nicht nur das normale Lithium-Eisenphosphat, sondern das manganreiche Lithium-Eisenphosphat. Ist das auch auf dem Vormarsch da in China?
Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, eindeutig. Der Vorteil von einer LMFP-Chemie ist, dass es eine höhere Energiedichte ermöglicht. Und der wesentliche Vorteil ist, dass es eine Kathodenchemie ist, die auf demselben Spannungsniveau liegt wie die LMC, also auf etwa 3,6 Volt. Das heißt, ich komme wieder, um auf ein 400 Volt oder 800 Volt Autobatteriesystem zu kommen, mit wesentlich weniger Zellen aus. Der zweite Charme, den diese Chemie hat, ist, dass ich Blends herstellen kann. LMFP und zum Beispiel NMC in eine Kathode rein, weil ich habe dieselbe Zellspannung. Und das gibt mir wieder eine Möglichkeit, noch ein bisschen besser von der Energiedichte zu arbeiten. Der große Nachteil von LMFP ist die höheren Kosten. Wir müssen nicht nur die Materialkosten berücksichtigen, sondern eben das Aktivmaterial. Das ist deutlich schwerer zu fertigen. Und dann natürlich den vermeintlich weniger Mehrnutzen für viele Applikationen gegenüber LFP. Dazu kommt noch eine weitere Sache. Die Zyklenstabilität ist derzeit noch deutlich geringer, sodass der Mehrnutzen gegenüber LFP zumindest auf dem Markt gering ist und dementsprechend die ganzen großen Projekte, die vor 2 oder 3 Jahren, zumindest hier in der westlichen Welt, eingeläutet wurden, so ein bisschen verschwunden sind. Kann sich ändern, wird sich vielleicht ändern, wenn jetzt da neue Materialien entwickelt wurden. Aber ich sehe zurzeit LMFP für den automobilen Applikationen eher so ein bisschen zurückhaltend.
Jetzt wissen wir ja, dass die phosphatbasierten Kathoden, du hast sie gerade genannt, die sind ja relativ unkritisch, was den Thermal Runaway, also das Durchgehen einer Batteriezelle betrifft. Also grundsätzlich, die sind eher irrelevant für die Sicherheit. Bei den oxidischen Kathodenchemien, da ist das eher relevant. Kannst du das mal kurz zusammenfassen, ganz, ganz schnell? Was wird denn gemacht, um bei den oxidischen Zellmaterialien das Durchgehen und vor allem diesen Ketteneffekt, also das Übergreifen auf andere Zellen, dann zu verhindern?
In einer oxidischen Kathodenchemie kann ich im Falle des thermischen Durchgehens Sauerstoff freisetzen. Nicht nur kann, ich setze Sauerstoff frei. Dann habe ich viel Energie, einen brennbaren Elektrolyt und weitere brennbare Teile in der Zelle, Separator, Binder und so weiter, plus Sauerstoff, der da frei wird. Und das ist natürlich tödlich. Dementsprechend wird bei einem thermischen Durchgehen einer oxidischen Batterie sehr, sehr viel Energie frei. Wir reden hier Temperaturen im günstigsten Fall von 800, 900 Grad und im schlechtesten Fall haben wir Temperaturen bis 1400 Grad. Die prismatischen Zellen, die hier meistens eingesetzt werden, bestehen aus einem Aluminiumgehäuse. Das Aluminium schmilzt bei ca. 650 Grad. Das heißt, im Falle des Durchgehens wird das Aluminiumgehäuse komplett schmelzen. Und das ist auch ein Thema, wenn ich eine Sicherheitsstrategie mir anschaue. Es reicht nicht, eine Zellzwischenlage hier zu schaffen, die in Anführungszeichen thermisch isoliert, sondern ich muss eine Zellzwischenlage schaffen, die extrem temperatur- und mechanisch robust ist. Weil ich habe, wie gesagt, auf der einen Seite die Zelle, die durchgeht, es ist ein geschmolzener Aluminiumschmelze und ich brauche eine Zellzwischenlage, die resistent ist gegenüber diesem geschmolzenen Aluminium. Zu den phosphatischen Kathodenmaterialien, also generell ist die PO, die Phosphor-Sauerstoff-Bindung, sehr, sehr stabil. Die wird bei hohen Temperaturen nicht gespalten. Dementsprechend werden Phosphate als Flammschutzmittel zum Beispiel in Kunststoff eingesetzt. Diese Kathode ist thermisch stabil. Das heißt, die Zelle kann durchgehen. Wenn ich die kurz schließe, kann die durchgehen. Aber es wird kein Sauerstoff freigesetzt. Insofern ist das Durchgehen einer LFP-Zelle eher eine Rauchentwicklung, wohingegen bei einer NMC oder oxidischen Zelle ein großes Feuerwerk stattfindet. Das heißt, ich brauche komplett andere Zellzwischenlagen entwickeln und einsetzen. Eine LFP-Zelle ist wesentlich robuster gegen hohe Temperaturen. Das heißt, wenn ich so eine NMC-Zelle triggerthermisch kann es passieren, dass die bei 120, 130 Grad anfängt, selbst durchzugehen. Wohingegen eine LFP-Zelle vielleicht auch schon 200 Grad aushalten kann. Das bedeutet, bei einer NMC-Zellchemie habe ich beim Durchgehen wesentlich höhere Temperaturen, die freigesetzt werden. Und die Nachbarzelle kann oder wird bei viel, viel geringeren Temperaturen in Anführungszeichen angezündet. Das heißt, die Übertragung des Thermal Runaways, die sogenannte thermische Propagation, ist bei einem oxidischen oder NMC-System wesentlich schlimmer oder kritischer als bei einem LFP-System. Wir sehen jetzt bei stationären Batterien, dass die fast ausschließlich LFP-Zellen einsetzen, ein Trend zu riesengroßen Zellen. Also wir reden hier von Zellkapazitäten von 500 oder sogar 1000 Amperestunden LFP. Und hier wird auf einmal dann doch wieder auch die Propagation ein Riesenthema, weil wenn wir so eine 500 oder 1000 Amperestundenzelle durchgeht, zum Beispiel durch einen externen Kurzschluss, dann kann es sehr, sehr wohl zu einer Propagation kommen. Und dementsprechend sieht man hin und wieder auch diese Nachrichten, dass eben großformatige Energiespeicher durchaus abbrennen können, obwohl sie eine relativ, in Anführungszeichen, harmlose Zellchemie auf Kathodenseite haben.
Peter, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Wir kommen nachher nochmal auf die Sicherheit, nochmal ein bisschen detaillierter zu sprechen, auch was ihr da so für Innovationen dann an der Hand habt. Du hast vorhin gemeint, dass bei der Anode eigentlich nicht so viel passiert ist an Innovationen in den letzten Jahren wie bei den auf der Kathodenseite. Jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal darüber sprechen, weil das ja ganz interessant ist für die Zuschauer, warum da vielleicht auch nicht so viel passiert ist. Also da sind wir deutlich beschränkter. Wir haben da das Graphit auf der Anodenseite. Das weiß natürlich das Publikum. Jetzt seit Jahren wird immer Silizium noch gehandelt, wie das beigemischt werden kann, beziehungsweise ob wir irgendwann komplette Siliziumanoden haben. Hol uns da nochmal ab, wie ist denn da im Moment so der Stand und vielleicht kannst du uns auch mal sagen, Silizium wird ja schon teilweise beigemischt, bei welchen Anwendungen wird das denn speziell gemacht?
Wenn man sich die Daten anschaut, wie viel Energie ich auf Kathodenseite speichern kann, dann kann ich mit einem Switch von einer graphitischen Anode zu einer Silizium, also Halbmetall-Silizium-basierten Anode etwa den Faktor 10 an Energiedichte erhöhen. Im Prinzip. Silizium hat eine andere Art, das Lithium zu speichern. Bei einer Graphitelektrode wandelt das Lithium in die Zwischengitterplätze rein. Bei einem Silizium wird es eine Legierung sein. Das heißt, Silizium reagiert mit Lithium und bildet eine Silizium-Lithium-Legierung im geladenen Zustand und beim Entladen geht das Lithium wieder raus und das Silizium bleibt zurück. Dieser Vorgang schafft mir die Möglichkeit, wesentlich mehr Lithium auf die Anode zu packen oder in die Anode zu speichern. Die großen Herausforderungen bei diesen siliziumbasierten Anoden sind zwei. Nummer eins, die Volumenarbeit. Ein Silizium, welches Lithium aufnimmt, ändert sein Volumen etwa um den Faktor 3. Das heißt, es ist dreimal so groß. Das heißt, ein sphärischer Partikel würde dann sich groß ausdehnen. Dies führt automatisch dazu, dass die schützende Oberflächenschicht, die Solid Electrolyte Interface, die den Elektrolyt schützt vor einer Oxidation, bei dieser Volumenarbeit beim Laden aufbrechen kann und der Elektrolyt hier direkt die Anode sieht, was dazu führen kann, dass der Elektrolyt sich abbaut, der wird oxidiert, was wiederum dazu führt, dass ich einen Druckanstieg in der Zelle sehen kann, weil der Elektrolyt wird in der Regel zu CO2 oxidiert und dementsprechend sehe ich einen Druckanstieg. Zweite Herausforderung bei den Siliziumanoden ist, dass sicherstellen, dass die entladene Siliziumanode elektrisch angebunden ist. Das heißt, ich brauche sehr, sehr viele elektrisch leitende Binder, die genau diese eigentlich nicht leitenden Siliziumpartikeln anbinden, sodass auch wirklich dann die Elektronen in diese Partikel rein können und eben die Aufnahme von Lithium plus, von Lithium-Ionen ermöglichen können. Das sind die zwei Herausforderungen. Das heißt, wir sehen derzeit eine Möglichkeit, Siliziumanoden zu verwirklichen, dadurch die Energiedichte stark zu steigern, aber diese Siliziumanoden haben eine große Herausforderung, das ist die nach wie vor noch schlechte Zyklenstabilität. Derzeit werden in automobilen Batterien vielleicht 5-10% Silizium auf Anodenseite zugemischt. Man würde gerne mehr reinbringen, aber man hat die technischen Probleme, hier mehr reinzubekommen, in Autobatterien noch nicht gelöst.
Jetzt hast du gerade wunderbar beschrieben, dass an der Anode sozusagen das Volumen sich da bis zu 300% ausdehnt, perspektivisch. Jetzt macht ihr bei Freudenberg sogenannte Zwischenzellmaterialien da noch ins Pack rein. Das stelle ich mir vor wie so eine elastische, gummiartige Masse, die diese Volumenänderung irgendwie abpuffert, oder?
Die Zellen, die dehnen sich aus. Also wenn ich jetzt hier so zum Beispiel so ein prismatisches Gehäuse habe, ich drück's einfach mal zusammen, dann sieht man es besser. Und sich der Stack da drin ausdehnt, dann baucht auch das Gehäuse einer prismatischen Zelle, baucht sich aus. Das heißt, die Zellzwischenlagen muss drei Anforderungen erfüllen. Nummer eins, Kathodenchemie, das Thema Verhinderung einer thermischen Propagation. Zweitens, was ich vorhin gesagt habe, es muss mechanisch robust sein, weil ich eben sicherstellen muss, dass das geschmolzene Zellgehäuse eben nicht die Zellzwischenlage zerstört. Und jetzt kommt die dritte Eigenschaft, die ihr gerade eben angesprochen habt, die hauptsächlich bedingt ist durch die Anodenchemie. Ich brauche eine Lage, die sich ausdehnen kann, das heißt das Ausbauchen der Zelle abzufedern. Generell benötigt jede Zelle, um eine gute Zyklenstabilität zu gewährleisten, eine gute Verpressung, die irgendwo im Bereich von 50, 100 Kilopascal liegt. Das heißt, in einem zum Beispiel Automobilsystem werden die Zellen, egal welche Chemie ich da drin einsetze, leicht verpresst. So, jetzt kann durch einen Altern die Zelle dicker werden. Das heißt, ich muss einen Zellzwischenraum schaffen, in dem diese Zelle dicker werden kann. Dieses dicker werden über die Lebensdauer, das nennt man Swelling. Das heißt, ich nehme dazwischen ein Material, welches eben dieses Swelling aufnehmen kann. Wenn dieses Swelling linear über die Lebensdauer größer wird, kann ich dafür ein plastisches Material nehmen, das dann irgendwo sich verformt. Wenn ich jetzt aber siliziumhaltige Anoden hier einsetze, dann wird neben dem Swelling über die Lebensdauer noch ein sogenanntes Priving relevant, was bei jedem Ladezyklus wird die Zelle ein bisschen dicker und bei jedem Entladezyklus wird die Zelle wieder ein bisschen dünner. Das heißt, gerechnet auf die Zellzwischenlage muss ich ein Material schaffen, was eben elastisch verformbar ist und nicht plastisch. Und das kann man natürlich sehr, sehr gut hinbekommen, indem man zum Beispiel hier elastomere Materialien macht, wo ich genau die Eigenschaften des Materials und des Designs bestimmen kann und sagen kann, wie kann ich so eine Zellzwischenlage gestalten, dass ich diese zyklische Verformung gewährleisten kann über die Lebensdauer von der Batterie. Und das ist genau der Ansatz, den wir fahren. Wir kommen aus dem Bereich Dichtungen. Bei Dichtungen ist irgendwo das Thema Elastizität spielt immer eine Rolle und wir haben diese Erfahrung und die wir im Bereich der Dichtungen haben, der Bereich der Materialien haben, übertragen auf die Anforderungen an die Zellzwischenlagen.
Jetzt haben wir vor ein paar Jahren mal von einem Startup gehört, was tatsächlich auch hier in Ulm gegründet wurde. Die haben sich darauf konzentriert, für die Zwischenlagen zwischen den Zellen, was du gerade beschrieben hast, so ein Material zu entwickeln, was zwei Funktionen hatte, nämlich einerseits diese Sicherheit eben zu gewährleisten, aber gleichzeitig auch noch zu kühlen. Ist das grundsätzlich mit all diesen Zwischenlagen möglich, auch zum Beispiel bei euch, oder wie sieht das da aus?
Das sind sogenannte endotherme Effekte. Das heißt, da sind Materialien drin, die, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt werden, reagieren und diese Reaktion Energie auffrisst. Also wir haben es mal als Heat-Eater-Effekt vermarktet. Unsere Materialien haben diesen Effekt auch, weil diese Materialien, die wir hier einsetzen, haben noch ein paar weitere positive Effekte in der Zellzwischenlage. Die Herausforderung ist, dass dieser endotherme Effekt sichergestellt werden muss auf einer sehr, sehr dünnen Zellzwischenlage, weil die Zellzwischenlage ist ja idealerweise so dünn wie möglich. Und dieser endotherme Effekt muss sehr, sehr schnell reagieren. Gerade bei einer NMC-Chemie, dann habe ich nicht Ewigkeiten Zeit, bis so eine Reaktion getriggert werden kann. 100% verlassen würde ich mich auf diesen Effekt nicht. Also unsere Materialien haben diesen Effekt, aber wir vermarkten diesen Effekt nicht als Propagationsschutzeffekt.
Trotzdem kommt es mir so vor, dass diese Materialien, die ihr da einbauen müsst, die müssen ja drei Funktionen erfüllen. Sie müssen einmal thermisch isolieren, sie müssen diese Propagation sozusagen verhindern, sie müssen gleichzeitig vielleicht ein bisschen kühlen und vor allem dann diese Anoden, Schwellung irgendwie dann abdämpfen, also irgendwie elastisch sein. Ist das nicht unglaublich schwierig, diese Materialien zu entwickeln? Es kommen doch gar nicht so viele Materialien wahrscheinlich am Ende in Frage, oder?
Ja, es sind immer sogar Kunden- bzw. applikationsspezifische Entwicklungen. Aber auch die Volumina sind ja groß. Ich meine, in einem Auto sind 200 Zellen, sind 200 von diesen Lagen drin. Das heißt, da kann man schon auch was für entwickeln. Für die reine Kompressionsfunktion zum Beispiel Möglichkeiten, Elastomerbauteile, die sich in ihrer Struktur verformen lassen. Wir können auch hier Schäume zum Beispiel aus Silikonmaterial einsetzen und wir können jetzt hier für LFP-Materialien auch ganz andere Zellzwischenlagen einsetzen, weil, wie gesagt, LFP heißt, ich habe nicht das Risiko, dass die Zelle, die durchgeht, schmilzt. Das heißt, das Material sieht keine direkten Flammen. Dementsprechend kann ich mich bei einer LFP-Zwischenlage viel, viel mehr auf die mechanischen Eigenschaften konzentrieren, wohingegen ich bei einer NMC-Zellzwischenlage immer auch das Thema Propagationsschutz oder ultra hohe Isolation berücksichtigen muss. Generell entwickeln wir an all diesen Materialien, das heißt, wir diskutieren mit Kunden, was sind deine Anforderungen, welche Zellchemie hast du auf Kathoden- und auch auf Anodenseite, diskutieren dann, welche Eigenschaften muss die Compression-Funktion unserer Zellzwischenlage haben, welche Eigenschaften muss die Zellzwischenlage bezüglich der thermischen Isolation erfüllen. Und basierend auf diesen Informationen gibt es einen Baukasten, wo wir dann mit Kunden zusammen die in Anführungszeichen richtige optimale Zellzwischenlage entwickeln. Wir bringen die Compression-Funktion in die Zelle rein. Das heißt, ich schaffe um den Stack in einer Zelle nochmal eine Compression-Pad-Funktion, sodass alles, was mit Swelling und Breathing zu tun hat, in der Zelle passiert. Und zwischen den Zellen kann ich jetzt die Lage nur fokussieren auf das Thema thermische Isolation plus, je nachdem, welche Kathodenchemie ich habe, eben nochmal mechanische Robustheit. Das wäre jetzt also der weitere Schritt, wenn ich jetzt noch innovativ tätig werden will. Ich packe eine dieser zwei Hauptfunktionen oder der drei Hauptfunktionen in die Zelle rein und zwischen den Zellen kann ich die Zellzwischenlage eben vereinfachen.
Wir wissen ja, dass bei prismatischen Zellen und bei Rundzellen, da gibt es so ein Überdruckventil. Das hattest du eben auch nochmal beschrieben. Bei Pouchzellen gibt es dieses Überdruckventil nicht. Hat das sozusagen sicherheitstechnische Implikationen?
Wenn eine Zelle durchgeht, wird eine sehr, sehr große Menge an Gas freigesetzt. Das heißt, das Batteriesystem braucht ein Überdruckventil, das dann an das Batteriesystem dran gebracht wird und diesen Überdruck schnell aus dem System abgeführt werden kann. Wie schnell dieses Gas aus der Zelle in das System kommt, hängt wieder davon ab, A, was für eine Zellchemie habe ich, B, was für eine Zellkapazität, C, was für eine Zellform. Bei einer prismatischen Zelle habe ich normalerweise eine schnellere Freisetzung von Druck, das heißt einen höheren Druckanstieg im System. Generell ist sicherzustellen, dass ich, wenn eine Zelle durchgeht, diese heißen Gase so schnell wie möglich von den Nachbarzellen weghalte. Und da ist natürlich eine prismatische Zelle oder eine Rundzelle mit Berstöffnung, die definiert sind, wesentlich besser, weil ich weiß, wo dann aus der Zelle das Gas rauskommt. Pouchzellen öffnen stochastisch und wenn man Pech hat, direkt auch auf den elektrischen Kontakten, weil da ist eigentlich die Schwachstelle dieser Pouchzellnaht. Insofern muss man sicherstellen, dass die Zellen irgendwie öffnen können, dann doch nicht stochastisch. Das heißt, man macht zum Beispiel Verpressungen auf die Siegelnaht, lässt einen Teil offen, dass ich sage, wenn sie öffnet, dann eben aus diesem nicht verpressten Teil in der Siegelnaht und muss auch hier wieder das Gas dann abtransportieren.
Peter, herzlichen Dank für deine Expertise und deine Einschätzung. Liebes Publikum, wenn euch das gefallen hat, dann drückt doch gerne auf Like und bewertet unseren Podcast in eurer Podcast-App. Wir sind zurück am nächsten Sonntag. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Danke euch.